des Kaisers Flucht aus Wien. Kaiser Ferdinand I., 1793 bis 1875, folgte am 2. März 1835 Franz I. in der Regierung. Als am 13. März 1848 in Wien die Revolution ausbrach, floh er am 17. Mai nach Innsbruck und später nach Olmütz, wo er am 2. Dezember zugunsten seines Neffen Franz Josef abdankte. Ferdinand zog sich nach dem erzwungenen Thronwechsel auf den Prager Hradschin zurück, wo er seinen botanischen, heraldischen und technologischen Neigungen lebte. Am 21. Mai 1848, Abreise des Kaisers nach Innsbruck am 17. Mai. O Herr, du liebevollster Vater, wir bitten dich, gib uns nach deinem alleinigen Wohlgefallen und allerheiligsten Willen irgendeine Kunde, was wir von der geheimen Abreise unseres Kaisers aus der Residenzstadt Wien vorgeblich nach Innsbruck in Tirol zu halten haben und was davon zu erwarten. So ist dein heiliger Wille. Da gib uns einige Winke. So schreibe. Habt ihr denn nicht in einer früheren Kundgabe gelesen, da ich euch zum Voraus erklärt und gezeigt habe, dass die Kaiserstadt freigegeben wird wegen ihres tollen Treibens? Kundgabe vom 4. April. Seht, nun ist das über sie gekommen, was über sie gesagt wurde. Die nächstkünftige Zeit dieser Stadt wird die Früchte in schwerer Menge aufzuweisen haben, die ihr diese wahre Vogelfreiheit erzeugen wird. Ich sage euch, diese Stadt will keinen Kaiser, der über sie herrschen solle, denn herrschen will nun die Stadt selbst. Sie will bloß einen Kaiser des Glanzes und der Habsucht wegen und einen Kaiser, der künftighin fast keine Steuern verlangen soll, sondern aus höchst eigenen Mitteln alle Staatsbedürfnisse decken möchte, und daneben als Kaiser mit dem glänzendsten Hofstaate jährlich nur in Wien und sonst nirgends wenigstens 50 Millionen verzehrte, wofür ihm dann bei verschiedenen Gelegenheiten papierne Triumphbogen und mehrere Schusterbuben Vivats zuteil würden, nebst mehreren patriotisch klingenden Gedichten. So ein Kaiser wäre den Wienern wohl am meisten erwünscht. Da sie eben aus diesem Kaiser einen solchen machen wollten, der nichts mehr zu reden hätte, sondern nur zu gehorchen dem souveränen Volke, so tat der Kaiser recht, dass er sich aus dem Staube machte, da er zu einer Null herabgemacht wurde. Dieses übermütige Wiener Volk muss ein Gericht bestehen und in eine große Not versinken. Sonst wird sein Geist nie zu einem folgerechten Gemeinwirken sich erheben. Glaubet, was ich euch sage. Solche Menschen, an die das Los von Millionen gebunden ist, als da eben sind Kaiser, Könige, Herzöge und so weiter, hängen in ihrem Handeln nicht von ihnen selbst, sondern alle Zeit von mir ab, der ich am besten sehe, wie alle Herzen des Volkes beschaffen sind und daher auch gar wohl weiß, wie der Sinn des rechtmäßigen Regenten beschaffen sein muss, damit er als ein dem Volke angemessener Leiter dastehe. Ich werde daher auch nie einen Regenten ob seiner Handlungen zur Rechenschaft ziehen. Denn jeder Regent tut, wozu er von mir angetrieben wird. Ich aber werde mit den Regenten wohl auch rechten in der Zeit, aber nicht wegen ihrer Handlungen, sondern ob sie sich selbst die Macht angemaßt haben oder ob sie mir darum die Ehre gaben. Denn es besteht nirgends eine Macht in den Händen eines irdischen Herrschers, außer die Macht aus mir. Daher soll auch jedermann dem rechtmäßigen Kaiser oder König gehorchen, denn der Ungehorsame ist nicht dem Herrscher, sondern mir selbst ungehorsam und wird darum meiner Rute nicht entgehen. Und also wird auch Wien gezüchtigt werden, weil es nicht bei mir, sondern in seiner eigenen Faust Hilfe gesucht hat. Oder habt ihr bei den vielen Schriften, deren Zahl bald den Sand am Meere übertreffen wird, wohl auch schon einen Aufruf zu mir um Abhilfe gelesen? Ich weiß nichts davon. Lassen wir sie daher nur Beschlüsse machen und Petitionen zu Tausenden. Ich aber bin allein der Herr und weiß, was ich tun werde. Ich sage euch, alle diese Projekte, alle Reichstage, all ihre Beschlüsse und Gesetze will ich zerschmeißen und zu Schanden machen. Der Kaiser ist aus Wien abgereist in aller Stille. Merket, es war mein Wille. Er zog in gutes Land, dessen Volk um sehr vieles besser ist als die vielen Wiener. Er wird von diesem Lande auch nicht eher nach Wien zurückkommen, als bis ich es wollen werde. Es gibt in Wien wohl auch noch viele, die da besser sind und sind keine Speichellecker, keine Aristokraten, sondern Freunde der Wahrheit, der Ordnung und ehrlichen Sitten. Diese Besseren wünschen den rechten Fortschritt des Geistes. Sie sind keine finsteren Pfaffenfreunde, obschon sie in diesen Lehren der Nacht den Menschenwert nicht außer Acht lassen. Sie verfolgen auch die Adeligen nicht, so diese den rechten Menschensinn in ihren Herzen haben. Wohl bedauern sie die Dummen und beten für sie. Aber so ehrlich gut es auch diese meinen, so werden sie aber von der Masse dennoch nicht beachtet und auch nicht gehört. Sie seufzen gewaltig über den vollends verkehrten Sinn der großen Masse, die sich nun lediglich durch Säbel, Schießprügel, Kokarden und Uniformen und Bänder und Fahnen und Rossschweife helfen will. Aber ich sage euch, ich werde sie nicht mehr lange seufzen lassen, sondern eine Hilfe senden, über die alle die sogenannten Großproletarier steifer werden vor Angst als der ewige Nordpol selbst. Da werden diese jetzt so stark sich dünkenden schwächer werden, denn ein Schilfrohr. Aber die jetzt Schwachen werden zu einem herrlichen Siege erstehen und werden sich freuen einer rechten Freiheit. Nicht einer solchen, wie die jetzige nun ist, sondern einer wahren des Geistes in meinem Namen. Diese gegenwärtige Bier-, Tabakrauch-, Kaffeehaus- und Hurenfreiheit wird doch etwa keinem wahren Christen als wünschenswürdig erscheinen. Daher muss sie aus der Wurzel ausgerottet werden. Glaube aber ja niemand, als wollte ich meine Kinder abermals geknechtet haben. Oh, ich sage euch, sie sollen wahrhaft in der und durch die Wahrheit frei werden. Aber das denke auch niemand von euch, dass je jemand durch diese Pamphlets, Schmähschriften, und durch die Säbel und Kokarden aus dem Joche der Knechtschaft gelangen wird. Im Gegenteil, dadurch wird die echte Sklaverei nur gefördert.